Herzlich willkommen zur Folge 5 von The Real Pain. Jetzt haben wir schon mittlerweile Mitte August und deswegen haben wir uns dafür machen einen kurzen Jahresrückblick und plaudern nochmal drüber, was wir so gemacht haben heuer. Und mir ist da aufgefallen, ich habe heuer sehr, sehr wenig Zinshausbewertungen gemacht. Ich weiß es nicht.
Spannend. Du bist eigentlich ein Marktbarometer, weil in der Tat ist es ja so eine Assetklasse, die aktuell, die ja echt gehypt wurde, wo extrem viele Transaktionen waren in der Vergangenheit.
Ja.
Der Markt ist extrem stark eingebrochen ab Beginn der sogenannten Krise, über die wir schon so viel gesprochen haben, Ende 22. Ich vernehme aber, dass da durchaus wieder mehr Aktivität am Investorenmarkt stattfindet.
Ich glaube, es hat sich einfach nur die Investorenlandschaft verändert. Ja. Es kommt jetzt wieder und es wird jetzt wieder investiert, aber es sind halt jetzt einfach andere Investoren und man hat mehr Zeit. Man nimmt sich auch mehr Zeit in der Ankaufsprüfung von derartigen Objekten.
Genau. Und in der Nullzinsphase waren halt 2 oder 3% Rendite aus einem Zinshaus ausreichend. Aber das hat sich eben jetzt, und es gab auch viele Weiterverkäufe im Sinne von, die Wertsteigerungen wurden sozusagen genutzt im Verkauf. Aber das ist natürlich jetzt stark eingebrochen. Aber man hört, es gibt durchaus einen Markt und es gibt auch sogar neue Produkte im Bereich Zinshaus. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir doch den Christoph Urbanek ein, der ja nicht nur ein großer Finanz- und Kapitalmarktexperte und Immobilienexperte ist, sondern ausgerechnet im Zinshausbereich ein Produkt aufgelegt hat. Und über diese Themen wollen wir mit ihm heute sprechen.
Als heutigen Interviewgast dürfen wir Christoph Urbanek begrüßen. Christoph, vielleicht magst du dich kurz in ein paar Worten selbst vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, obwohl ich glaube, dass der Großteil der Zuhörer dich so ohnehin kennt aus der Branche.
Alles andere, vielen Dank, sehr gerne. Christoph Urbanek, mein Name. Ich bin gelernter Rechtsanwalt, bin spezialisiert auf das Thema Immobilienfinanzierung, Kapitalmarktrecht, alternative Finanzierung, also alles so um die Geldbeschaffung rund um die Immobilie. Bin seit längerer Zeit schon in dem Bereich tätig, seit etwa 20 Jahren und seit einem Jahr mit meinem eigenen Setting selbstständig und berate Klienten in diesem Bereich, habe aber auch selber gestartet, mich hier im ein oder anderen Thema zu investieren und ja, versuche irgendwie meine Passion da auch zu einem Thema zu machen.
Perfekt. Da gibt es sicher einige Pain Points bei dir gerade aktuell. Vielleicht magst du uns einmal über deinen größten Pain Point ein bisschen was erzählen. Was ist das aktuell und wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, es ist an niemand vorübergezogen, dass die letzten Jahre gerade für die Finanzierung und die Kapitalmarktseite doch durchaus schwierig waren. Wir erleben extrem viel Themen im Zusammenhang mit Liquidität. Die Zinsen sind gestiegen, die ganze Marktlage hat sich total verändert. Viele Partner, die wir hatten, gibt es teilweise gar nicht mehr. Ich habe Klienten jahrelang betreut, die den Markt mittlerweile verlassen mussten. Also ich glaube gerade das Problem, dass von einem Tag auf dem anderen einerseits die Zinsen extrem gestiegen sind, andererseits der Markt komplett zusammengebrochen ist, hat insbesondere die Liquiditätsproblematik auf den Tisch gebracht. Wir sehen das überall im Markt. Derzeit ist sicher das größte Thema, das ich sehe. Und das bringt viele in eine derart Krisensituation, dass wir eben auf den einen oder anderen sehen, der den Marktplatz verlassen hat oder noch verlassen muss.
Ja, aber glaubst du, das würdest du sagen, dass der Zinsanstieg das Liquiditätsproblem verursacht hat? Oder waren da schon andere absehbare Dinge, die dieses Liquiditätsproblem bei den Unternehmen verursacht?
Ich glaube, das war gerade das Problem, man hat es eben nicht vorab sehen können. Der Zinsanstieg war derart rasch. Man konnte davon ausgehen, dass alle die Probleme, die wir hatten, die Situation nach Corona, die entsprechende Problematik zwischen Ukraine und Russland, die allgemeine Problematik mit den Baupreisen, dass das alles irgendwann einmal dazu führt, dass der Markt, so wie er jetzt dasteht, nicht mehr funktionieren wird und nicht in der Form funktionieren, dass insbesondere die Nullzinspolitik ein Ende finden muss. Das war, glaube ich, jedem klar. Aber die Überraschung war dieser schnelle Zinsanstieg. In kürzester Zeit auf Zinsniveaus zu kommen, die so hoch waren, dass es de facto niemanden gab, der in der Lage war, diese Anstiege zu schaffen, gerade in Österreich, wo wir in Österreich insbesondere mit variablen Zinsen arbeiten und kaum mit Fixzinsen, dadurch fast jeder mehr oder weniger mit einer raschen Zinsanstiegswelle überrascht war und zusätzlich aufgrund der aktuellen Situation auch der Markt selber in eine Starre verfallen ist, wenn man so an den Sommer 22 vor 3 Jahren zurückerinnert, von einem Tag am anderen war es still. Wir sind bei der Expo gesessen, haben eigentlich eine gemütliche Plauscherei gehabt, weil zum Arbeiten gab es ja nichts mehr. Es war ja alles irgendwie gestoppt.
Ja.
Und die Kosten rauf und die Erlöse auf null, das kann sich nicht mehr ausgehen, egal wie du vorher gearbeitet hast. Und damit war, glaube ich, einfach das Problem. Ja, diese Überraschung, diese Schnelligkeit, dieses Unvorhergesehene. Und das hat sich ja in Wahrheit bis heute noch nicht hundertprozentig oder überhaupt noch nicht so weit entwickelt. Der Markt springt langsam und verhalten an. Ich sehe das ja immer wieder, dass man liest, der Markt springt an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich aktiv ist. Er ist vielleicht nicht mehr so starr wie vor 3 Jahren, aber er ist doch sehr, sehr langsam. Und gleichzeitig sind zwar die Zinsen herunter, aber wir wissen, was derzeit passiert ist. Die Banken haben extremen Druck bekommen, haben gleichzeitig das Problem, dass auch die Aufsicht sehr stark jetzt auf sie schaut. Das heißt, die sind unter Druck, die müssen aufpassen, die können nicht mehr so leicht agieren. Gleichzeitig sind die Investoren extrem verunsichert, haben im Markt extrem viel Geld verloren. Gerade wenn man an Eigenkapitalinvestoren denkt, Mezzaninkapitalinvestoren, die haben ihr Geld verloren. Also du musst da jetzt auch wieder jemanden finden, der das Vertrauen auch wieder findet, in eine Immobilie zu investieren. Ja. Wenn der schon Geld verloren hat, wird es noch schwieriger. Und wenn er das nicht hat, dann ist er wahrscheinlich nicht aus der Immobilienwelt. Und dann musst du ihn erstmal überzeugen, dass es gut ist, jetzt in Immobilien zu investieren. Und so, glaube ich, sitzen wir jetzt einfach hier an diesem Punkt, wo wir extreme Verunsicherung spüren, extreme Unsicherheit auch verspüren, wie die Zukunft aussieht.
Ja.
Und das bringt uns mehr oder weniger in diese Situation.
Christoph, du bist mit nach wie vor ja im Refinanzierungsbereich sehr aktiv.
Ja.
Gibt es jetzt bei den, jetzt haben wir die Pains besprochen, auch Liquiditätsprobleme und so weiter. Was ist so deine Wahrnehmung, dein Befund? Du bist ja sowohl mit Kunden und Schuldner, mit Gläubigern im Gespräch, also mit Banken und auch mit Developern etc.
Ja.
Du hast dann sehr, sehr nahen Zugang, unmittelbaren Kontakt. Wie würdest du jetzt die aktuelle Situation auf vielleicht die letzten Monate beschreiben? Und vielleicht hast du auch einen Ausblick, das Jahr ist ja, wir haben fast August, das Jahr ist fast vorbei.
Mhm.
So ein aktuelles Bild, ja. Also im Vergleich vielleicht auch zu vor einem Jahr, mhm. ja. Also wünschen tun wir uns für die Zukunft natürlich alles Wunderschöne, aber mhm. vielleicht ein relativ harter, unabhängiger Befund der aktuellen Situation im Umgang mit finanziellen Banken und so weiter.
Also ich glaube, ein bisschen habe ich schon auf Sandras Frage hin beantwortet. Das eine Thema ist, wir haben in den letzten Monaten ein Umschwenken sicher oder ein Verlangsamen gehabt im Bankbereich. Wir haben alle geglaubt, die Zinsen gehen runter und die Banken werden wieder finanzieren. Können sie teilweise aber nicht, weil sie gehemmt sind. Zusätzlich haben sie den Vorteil nicht, dass durch die hohen Zinsen ihre Gewinnschwelle aufgrund der Passivseite entsprechend hoch ist. Sprich, sie haben durch Kapitaleinlagen einfach genug Geld verdient, um ihre Bilanzen hochzuhalten. Die Zeiten sind weg. Das heißt, Banken haben diesen Polster nicht mehr. Gleichzeitig aber ist der Druck sehr groß. Also wir sind immer noch damit konfrontiert, dass die Bankfinanzierung nicht funktioniert hat. Jetzt wirst du sicher gleich sagen, na, wie schaut das jetzt aus? In weiterer Hinsicht, ich glaube, das größte Problem ist, wann findet diese Bodenbildung statt, von der wir immer wieder sprechen? Wann kommen wir quasi an einen Punkt, wo es nicht mehr weiter runtergehen kann? Und das ist schwierig, ja, weil man sagt immer wieder, ja, der Boden ist erreicht, der Boden ist erreicht, es geht jetzt bergauf. Aber Preise, gerade insbesondere im Distress-Bereich, sinken immer noch. Gerade im Zinshausbereich kommt jedes Monat wieder ein neues Zinshaus, das noch billiger war als das im letzten Monat. Also von Bodenbildung, finde ich, kann man derzeit noch nicht sprechen. Das verunsichert auch natürlich die finanzierenden Banken. Gleichzeitig ist das nächste Problem da. Wir haben alternativfinanzierungsseitig derzeit ein extremes Loch.
Wollte ich gerade fragen.
Ja. Mezzaninkapitalgeber, ihr wisst vor allem aus Deutschland heraus, waren die sehr stark. Ich denke an Pensions- und Vorsorgekassen, institutionelle Investoren, Versicherungen, auch teilweise Banken, die sich daran beteiligt haben. Die sind alle in einer starken Restrukturierung. Wir arbeiten mit vielen zusammen. Die sind ganz, ganz lange noch mit den Themen beschäftigt, die sie mit den alten Projekten beschäftigt. Und die werden auch noch viel Geld verlieren und abschreiben müssen. Die haben auch schon viel Geld verloren. Also so, wie ich auch gesagt habe, das wird sich so schnell dort noch weniger ändern oder noch weniger zurückkommen. Und ich glaube, das Wichtigste in der jetzigen Situation ist, dass auf der Bankenseite wird sich irgendwo aus meiner Sicht für die nächsten Monate so weit regulieren oder entwickeln, dass zumindest Finanzierungen möglich sind. Vielleicht nicht alle, aber das ein oder andere Projekt ist finanzierbar. Das Problem ist die Eigenkapitalseite oder die Metz-Seite. Woher nimmst du jetzt, wenn das Projekt kommt, die Kapitalseite? Woher kommt das Kapital? Aus den bestehenden Metzgebern? Nein. Die bestehenden Investoren werden dieses Kapital nicht zur Verfügung stellen. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung für die nächsten 6 bis 12 Monate, woher bringst du das Eigenkapital? Woher bringst du das zusätzliche Private Equity, Metz, was auch immer? Wen sprichst du an? Welche Struktur verwendest du? Wie musst du die Struktur setzen? Das ist aus meiner Sicht das Kernthema derzeit in der Immobilienwelt.
Ja.
Das heißt, die klassische Säule, Beispiel 70, 20, 10, 70 FK, 20 EK, 10 Mezzanin oder ach, mit welcher Zahl auch immer.
Ja, ginge weiterhin auch
aktuell. Ja, aber ist das eigentlich, müssen wir uns auch etwas verabschieden von diesen alten, weil wie gesagt, das war ja vor 2022 so, da gab es klassische Projektfinanzierungsaufsätze. Ne? So, ich habe ein Projekt, ich habe eine gewisse Struktur und so funktioniert es. Ich muss mir eigentlich nur überlegen, wen ich rufe an, welche Bank nehme ich,
genau.
Welcher Metz. Ist Metz zum also Risikokapital eigentlich total tot oder gibt es Chancen? Und wenn ja, ist es nur eine Frage des Preises oder wie schaut es auf das? In der Säule haben wir sozusagen EK, Metz und Kapital. Aber ich glaube, ja, Kommentar von dir.
Also ich glaube, das Einfachste aus österreichischer Sicht ist das FK. Das kommt aus meiner Sicht derzeit für Österreich immer noch sehr stark von den Banken. Das mag in Deutschland anders sein, da sind die LTVs runtergegangen, da sind wir derzeit bei LTV 60 und tiefer. Da sind wir in den österreichischen Finanzierungen überhaupt nicht. Wir erlangen immer noch Finanzierungen rund um die 75 bis teilweise sogar 80% LTV, LTC. Das ist eigentlich so wie vorher. Solange das Projekt sich so rechnet, in den neuen Maßstäben sind die Banken hier durchaus bereit, diese Summen zu geben. Problem ist dann, woher kriege ich die restlichen 20 bis 30 oder 25% Kapital? Es wird sicher ein Eigenkapital brauchen, das ist das erste Problem. Also diese Situation mit 0% Eigenkapital und der Rest über Risikokapital sehe ich nicht. Also es braucht wohl eine Eigenkapitalbeteiligung. Und dann sozusagen, wo kommt der Rest her? Aus dem klassischen Metzkapital sehe ich derzeit nichts. Da sehe ich es auch länger nicht. Wir haben mehrere Strukturen begonnen anzusehen und uns zu überlegen. Wir haben uns den Kapitalmarkt angeschaut, damit auf die Anleihe aufgelegt, um selber hier den Kapitalmarkt auch anzuschauen, inwieweit der funktioniert im Zusammenhang mit Investoren. Wir haben den sowohl für Retail als auch für institutionelle Investoren geöffnet, um dort zu schauen. Ein zusätzliches Thema ist Private Equity. Und damit im Zusammenhang im Wesentlichen Investoren, die außerhalb des deutschen Raums unterwegs sind, eher aus England kommen, vielleicht sogar aus Asien oder USA. Da glaube ich, wird es noch länger dauern, das wird schwierig, da sind wir einfach noch relativ weit weg. Und das andere ist, Immobilienfremde Kapitalgeber zu finden, die bisher noch nicht sich mit dem Immobilienthema beschäftigt haben. Aber aufgrund jetzt dieser Situation, weil jede Krise auch eine Chance, muss man ja auch ehrlich sagen, wann gab es für uns alle, ja, in unserer Generation, und ich sage jetzt einmal, die Sander natürlich nicht, aber wir beide schon in unserer Generation, Alexander, wann habe ich das letzte Mal solche Preise gesehen? Ja? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir so eine Marktsituation 2008 hatten, jedenfalls von den Immobilienpreisen her nicht. Vielleicht in Osteuropa, aber nicht in Österreich. Und das ist das Interessante. Wir haben jetzt natürlich ein ganz anderes Produkt und was auf uns zukommt, sind auch deutsche Investoren, die eben nicht bisher im Immobilienbereich waren und sagen, mich interessiert das jetzt, jetzt kommen Preise auf den Markt, jetzt kommen Produkte. Woher sozusagen, was kann ich damit tun? Ne?
Naja, das ist jetzt hast du mir die Überleitung vorweggenommen, weil jetzt haben wir viel über die Herausforderungen und das Marktumfeld gesprochen. Wir versuchen auf der einen Seite die Herausforderungen, die Pains anzusprechen, aber auch die Chancen. Ja. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert natürlich sicher auch dein Produkt. Du hast ja genau aus der Marktsituation jetzt ein Produkt lanciert. Wie das funktioniert, das Produkt, glaube ich, setzt auf diese Chancen auf. Es bietet auch eine überdurchschnittlich sehr hohe Verzinsung. Und ich glaube, das darf man auch offen fragen. Die ist auch wirklich sehr attraktiv.
Ja, 17%
der Ahnung. Genau. Und ja, und uns würde natürlich sehr interessieren, auch da vielleicht von dir eine kurze Erklärung, ohne jetzt in einen Businessplan zu gehen. Was die Chancen, die ihr damit die nutzen wollt am Markt, wie das funktioniert und wie das auch dann für den Anleger auch interessant sein konnte. Zugleich möchte ich an dem Punkt sagen, wie schon davor einmal gesagt, kein Disclaimer von uns, keine Anlageempfehlung, ist klar. Und insofern auch durchaus ein kritischer Blick vielleicht und die kritische Frage, wie geht sich das gut aus? Mhm.
Ja, danke für die Frage. Ich habe die letzten Monate diese Frage nicht zum ersten Mal gehört. Ja. Also ich darf durchaus mit Erfahrung schon antworten. Wie ist die wesentliche Idee? Ich habe es kurz angesprochen. Wir sehen Preise im österreichischen Markt, die sehr niedrig sind im Verhältnis zu den letzten Jahren. Das heißt, gerade im Zinshausbereich kommen Häuser auf unseren Tisch, auch über unser Netzwerk natürlich, die weitaus niedriger sind als noch in den Jahren zuvor. Das sind teilweise Zinshäuser unter 2000 Euro am Quadratmeter, die uns angeboten werden, auch teilweise Häuser, die einen gewissen Leerstand schon aufweisen. Und das hat uns irgendwie dazu bewogen zu sagen, diese Produkte in Wahrheit, diese Häuser, die wollen wir kaufen. Wie funktioniert das? Wir würden in jeder Konstellation immer eine klassische Bankfinanzierung über jeden Ankauf legen. Also so wie wir es jetzt ja schon getan haben, klassisch 70%, 75%, 80%, je nach Risiko, auch wie es die Bank bewertet. Und den Rest, sozusagen diese 20-30%, würden wir aus entsprechendem Anleihegeld bringen. Jetzt haben wir gute Preise, 70-80% Fremdkapital der Bank. Das heißt, wir haben einen Anteil am Investment von 20-30%. Da dieser Anteil entsprechend in der Höhe vorhanden ist, kriegen wir quasi eine Equity-Verzinsung von 10%. Und wenn wir die sozusagen durchrechnen auf derzeit Einkaufspreise zwischen 1500 und 2000 Euro am Quadratmeter in mittleren Lagen und vielleicht in besseren Lagen irgendwo bis 3000 Euro, vielleicht auch 3500 Euro, wenn es sehr gute Lagen sind. Und ich schlage dann klassische Sanierungssätze auf, die irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro liegen, dann ist das für den österreichischen Markt ein Wert, der es möglich macht, zumindest einmal diese 10% zu verdienen und zusätzlich noch auch einen entsprechenden Kapitalpuffer zu haben. Das heißt, in der jetzigen Lage nutzen wir den niedrigen Preis und die entsprechende Möglichkeit, am Markt aus einiges zu bekommen. Und das sozusagen ist die Grundidee dieser Anleihe. Ich glaube, es ist auch jetzt die richtige Zeit dafür, wenn Zinshäuser hier am Markt kommen, ist sicher jetzt eine interessante Zeit und jetzt sollte man zuschlagen. Somit haben wir uns auch entschlossen, jetzt in einer durchaus schwierigen Zeit diese Anleihe aufzulegen.
Und das heißt, dass ihr entwickelt dann die Objekte weiter, ihr verkauft dann die Wohnungen beispielsweise auch verifiziert
und. Also wir würden keinen Dachgeschoss ausbauen. Alles, was kompliziert ist, würden wir lassen, kostet Zeit und bringt uns am Ende wieder unter Druck, weil wir zu lange arbeiten. Wir nehmen die Häuser her, wir kaufen sie eins als ein Einklang, also das Ganze soll sein, qualifizieren sie, verkaufen den Dachboden an Dritte ab, sanieren die einzelnen Wohnungen, aber lediglich sanieren. Also wir würden uns kein Haus antun, das wirklich ein Development ist. Ja. Das haben wir nicht und das würden wir auch nicht. Es gibt auch zu viele Häuser, die gut sind, man muss es nicht. Ja. Ja. Und dann nachher bringen wir die sanierten Wohnungen in den Markt. Was auch interessant ist, wenn die Preise in schlechteren Lagen noch weiter sinken, was ja derzeit ein Gefühl ist, haben wir uns auch überlegt, vielleicht würden wir sogar diese Häuser zwar barifizieren, aber gar nicht sanieren, sondern lediglich unsaniert weiterverkaufen, so quasi als Bastler-Hit, um hier eine Möglichkeit zu schaffen, auch entsprechende wirklich Niedrigpreise zu zeigen. Ja. Also wenn du jetzt sagst, du kaufst tatsächlich um 1500 Euro ein, und du sanierst nicht, du schlagst die Kosten aus, dann bist du in der Lage, zu einem extrem niedrigen Preis zu verkaufen. Wir sind da dabei, auch ein eigenes Haus gerade anzukaufen. Das würde in so einer Mittelgruppenlage bestehen und würden dieses Haus dann entsprechend einmal dem Markt zuführen in einer unsanierten Weise. Das haben wir bis jetzt noch nicht geprüft, aber gerade die Wirtschaftslage jetzt bringt unter Umständen hier auch Käufer auf den Markt. Wenn man mal rechnet, eine 70 Quadratmeter Wohnung um den Preis würde dann um die 150.000 bis 200.000 Euro kosten. Das hat der Markt sicher die letzten Jahre nicht hergegeben, egal in welchem Bezirk in Wien.
Genau, ja. Und wenn man dann wen kennt, der das sanieren kann, da hat man da natürlich schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis, wie dass man das 3-, 4-, 5-fache dafür zahlen muss. Für's
gerade wenn du denkst, gerade in solchen Bezirken, wo vielleicht die eine oder andere Familie mit Migrationshintergrund einzieht, sind diese Communities ja in sich sehr geschlossen. Und dann arbeiten die und helfen die auch viel stärker im Familienverbund zusammen. Das heißt, die werden auch viel schneller jemanden finden, der bereit ist, mit ihnen gemeinsam die Wohnung zu sanieren. Das ist eine Idee, eine Entwicklung, die wir nehmen können und die sicher in den Zusammenhang auch etwas bringt. Aber das, glaube ich, macht jetzt keinen großen Unterschied, ob du jetzt sanierst, abverkaufst oder unsanierst. Im Wesentlichen geht es um den Einkaufspreis. Der ist das Interessante und der lässt derzeit es zu, dass wir so eine Anleihe auflegen können und mit dieser Anleihe kaufen. Mit alten Preisen wäre das unmöglich gewesen. Ja.
Ja, genau. Also danke für die Erklärungen. auch da nicht gar nicht so die urbane Anleihe betreffend Pains sozusagen, im, wo du sagst, so die ersten Monate, wann ist es offiziell aufgelegt worden, das
Projekt? Am 26. November 2024 hat die Zeichnungsfrist begonnen. Die initiale Zeichnungsfrist lief bis Ende Februar. Seit 1. März ist es auch an der Börse handelbar. Also sprich Frankfurt, Stuttgart und Wien sind die handelnden Börsen. Und seitdem ist es auch sozusagen frei im Handel verfügbar. Vorher war es rein über unsere Homepage bzw. über die Zahlstelle zeichnbar. Es ist weiterhin zeichnbar über die Zahlstelle und über unsere Homepage. Also man kann weiterhin die Anleihe traditionell zeichnen oder man kann sie auf den entsprechenden Börsen erwerben.
Ja, die ganze Stimmung am Markt. Ja, also wir haben das ja auch im Eigentumswohnungsbereich. Wie gesagt, jetzt nochmal also nicht auf das Produkt bezogen, sondern merkst du trotzdem, dass das ausstrahlt. Also ich sage es jetzt ganz banal, es gibt im privaten Bereich Leute, die sagen, ich würde mir jetzt eigentlich eine Eigentumswohnung leisten können, aber es wird ja vielleicht noch billiger. Ja? Merkst du da in Bezug des Vertriebs eines, ist Finanzinstrument in dem Fall richtig oder ist es ein Finanzinstrument, merkst du da im Vertrieb auch, dass dich eigentlich der Markt oder die Stimmung, die Klammer aufgrund jetzt bei einer plausiblen Erklärung deines Produktes besser sein könnte, trotzdem sehr einstrahlt oder sagst du, das ist eigentlich davon gelöst zu sehen, also wenn man die Leute während das so erklärt, dann blenden die sozusagen das Umfeld aus, weil wir haben den Eindruck, also das ist eine etwas rhetorische Frage, dass in vielen Bereichen, sei es jetzt Eigentumswohnungen, privater Bereich und auch im gewerblichen Bereich, die Stimmung nicht gut ist und die ausstrahlt. Ja. Das hat jetzt, wie gesagt, nichts mit dem einzelnen Produkt zu tun.
Ja.
Würdest du das bestätigen oder ist das für euch kein Thema?
Ich glaube, in den letzten Jahren war das ja schon so. Also der Eigentumswohnungsmarkt war ja in den letzten Jahren auch extrem unter Druck.
Ja.
Und gerade dieses mittlere Segment ist schwierig. Also alles unter einer gewissen Einkaufssumme und alles dann drüber, das meistens aus All Equity geht, ist wohl das unproblematische Feld. Aber diese mittlere Wohnung so, irgend um die 500 bis 800.000 Euro, die ist, glaube ich, am meisten unter Druck. Ja. Was uns, glaube ich, irrsinnig hilft, ich weiß nicht, ob das der Herr Vizekanzler absichtlich macht, aber was er leider macht, ist, er treibt uns die Kunden derzeit zu, weil durch Mietpreisbremse und durch entsprechende Entwicklung hier im Wohnungsmietmarkt ist aus unserer Sicht eine Tendenz spürbar, die in Richtung Wohnungseinkauf und Wohnungskauf geht. Warum? Weil einerseits durch die entsprechenden Deckelungen Vermieter nicht mehr in der Lage sind zu vermieten. Die sagen, für den Preis lasse ich es leer stehen. Ja. Kann man über Leerstandsabgabe auch noch nachdenken, aber irgendwo kommen wir aus einem Marktprodukt zu einem irgendwie sozialistischen und vielleicht sogar überregelten Markt. Das treibt am Ende des Tages Mieter entweder in die Illegalität, sprich, die müssen mehr zahlen, ja, um an die Wohnung zu kommen, oder sie überlegen sich Alternative. Und diese Alternative ist mittlerweile wieder der Eigentumswohnungsmarkt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Regierung wirklich das, was sie da tut, geplant hat, aber es ist tatsächlich eine Folge. Wir sehen Mietpreise steigen. Ja, wir sehen Mietpreise steigen, teilweise in Art und Weise. Wir haben vor kurzem in einer guten Lage im 9. Bezirk Mietpreise gesehen, außerhalb jetzt des MRGs, also im Teilanwendungsbereich im Neubau, von 20 Euro netto an Quadratmeter. Das ist enorm. Ich meine, der 9. Bezirk ist ein super Bezirk, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn Sie jetzt mitrechnet und sagt, wir haben jetzt 75 Quadratmeter und wir geben in die 75 Quadratmeter Wohnung eine Familie mit zumindest meinem Kind rein, das wird schon relativ sportlich, ja. Das geht sich gerade noch aus, aber viel kleiner wird die Wohnung nicht sein können. Dann ziehen die dort zu dritt ein und das kostet mal 1500 netto. Dann kommt die US dazu und dann kommen die BKs dazu. Das heißt, die werden um die 2000 Euro im Monat hinlegen müssen, dass diese Wohnung überhaupt bekommt, dass sie diese Wohnung überhaupt bekommen.
Genau.
Jetzt weiter gedacht, wohin führt das? Die werden irgendwann, jetzt auch wo die KIM-Forderung rausgelaufen sind, zumindest mal zur Bank laufen und sagen, du Bank, wie schaut's aus? Ich habe einen Hunderter auf der Seite, was kriege ich Kredit?
Ja, aber das ist halt das, was ich jetzt auch von Bankenseite nach wie vor höre. Jetzt habe ich mittlerweile schon mit zwei Banken gesprochen in den letzten paar Wochen und die haben mir alle gesagt, sie werden weiterhin die Richtlinien von der KIM-Verordnung so beibehalten. Sie haben nicht vor, das in irgendeiner Art und Weise zu lockern. Ich meine, das uns jetzt natürlich hilft im Vergleich zu 2022, 23, 24, die Zinsen, die halt gesunken sind.
Und die Preise natürlich. Solange die Preise weiter fallen,
genau,
ist natürlich beides spannend. Wenn der Kaufpreis sinkt, und wenn die Finanzierungslast sinkt, dann wird natürlich der Gap niedriger. Und wir haben ja oft an die Regierung die Bitte gestellt, überlegt euch diese 40%-Hürde. Weil wir haben aus Recherchen, vor allem aus der Bankseite, gehört, dass sehr viele in diese 40-45% Rahmen fallen. Also die KIM-Verordnung besagte ja, sie ist ja, wie du sagst, formell ausgelaufen, besagte ja, dass über 40% des Haushaltseinkommens der Kreditnehmer, also dieser Familie jetzt in unserem Beispiel, nicht verschuldet werden darf. Wenn die jetzt, weiß nicht, 5.000 Euro im Monat an freiem Kapital haben, dann rechne ich davon 40% aus. Und diese 40%, das wären jetzt 2.000 Euro, die darf ich in den Kredit stecken.
Ja.
Gerade sozusagen diese 5% mehr, ich sage, hey, würde ich noch 5% mehr geben, würden viele reinkommen. Das war lange Zeit eine Forderung zu sagen, hebt diese Grenze an. Jetzt hat sich diese Grenze indirekt eigentlich gehoben, eben aufgrund dieser zwei Themen, sprich Preise runter, Zinsen runter. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind wir einfach faktisch in der Lage, dass wir diese Menschen, die jetzt gerade ein bisschen über der Grenze waren, mitnehmen. Ja. Aber bin bei dir, ja, die KIM-Verordnung wirkt irgendwie noch nach. Es gibt das Rundschreiben der FMA, das im Wesentlichen darauf hinwirkt und sicher die Bank noch sehr, sehr verhalten finanzieren lässt. Das wird so sein. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, der Österreicher ist ja auch konservativ. Welcher Österreicher geht auf eine Kreditplattform und chased jetzt sozusagen 5 Banken? Keiner. Der ruft bei seiner Hausbank an und wenn die keinen Kredit gibt, dann kauft er auch nicht.
Ja. Gut, als ehemaliger Kreditinstitutleiter muss ich auch sagen, ich würde eine Empfehlung der FMA, ich würde sie immer einhalten, aber ich bin sehr risikobewusst, aber das de facto für mich als
er gewinnt kein Blubberdom.
Ich würde es nicht ändern, aber das ist jetzt, mich würde jetzt interessieren, du hast mit einem wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben ja, und das jetzt vielleicht auch schon zum Beginn des Abschlusses des Gesprächs, international angesprochen, Vergleich angesprochen. Ich glaube, gerade Österreich, Deutschland, hast du da auch einen Kommentar für uns, wie aus dem privaten und aus dem gewerblichen Bereich vielleicht da zwei kurze Statements zur aktuellen Finanzierungsmöglichkeiten, Landschaft, Klammer, Stimmung, Klammer, ja, also Projekte Österreich, Deutschland oder auch Finanzierungen Österreich, Deutschland.
Ich glaube, gerade Deutschland hat uns gegenüber den Vorteil, dass die Deutschen sehr schnell an Probleme herangehen, sie versuchen zu lösen, vielleicht für unser Verständnis teilweise etwas zu radikal sind. Aber gerade hier den Vorteil hatten, die gingen schnell in die Krise rein und vielleicht auch schneller wieder aus der Krise heraus. Vielleicht deswegen, weil man immer noch nicht genau weiß, wo wir stehen. Aber das Gefühl sagt, Deutschland ist etwas weiter als Österreich. Aus unseren Erfahrungen heraus ist gerade das Thema Eigentumswohnungsmarkt, Finanzierung generell etwas, wo uns gerade unsere deutschen Kollegen auch immer wieder Feedback geben und sagen, ja, das hat sich doch merklich verbessert. Der Nachteil, glaube ich, von Deutschland ist eindeutig, dass Banken doch viel weniger Kapital geben als österreichische Banken. Du hast in Deutschland einfach einen viel größeren Anteil an alternativen Kapital, hast aber gleichzeitig den Vorteil, dass der ein oder andere Anbieter gerade aus dem klassischen Private Equity Bereich Deutschland als Markt eher akzeptiert als Österreich. Wir sind gerade für internationale Investoren, glaube ich, zu klein. Und dann sagt, okay, ich nehme halt grundsätzlich die Rolle auf und finanziere dann das Gap zwischen um die 60% Bankfinanzierung und 85% Eigenkapitalgrenze. Und das ist das Interessante in Deutschland. Diesen Markt gibt es bei uns nicht. Braucht es vielleicht auch nicht, weil eben die Banken in Österreich diesen Markt abdenken. Das ist interessant in Deutschland. Da gibt es doch so eine Art Mezzaninkapital, geht teilweise auch in Whole-Loan-Strukturen, wo man auch Banken komplett ersetzt. Das bringt dort sozusagen diese zusätzliche Eigenkapitalstrang mit. Sonst in Wahrheit würde ich persönlich sagen, macht es aber in Deutschland das Finanzieren dadurch noch schwieriger, weil du brauchst dann wieder einen Partner mehr. Und deswegen ist vielleicht der Vorteil eines schnelleren Krisenmanagements und einer entsprechenden Entwicklung vielleicht ein Plus zu sehen, aber die ganze Bankenszene und Bankenkonstruktion in Deutschland macht es aus der Finanzierungsseite nicht einfacher.
Ja, zu viele Köche verderben auch den Brei, ne?
Ja, genau.
Christoph, vielen herzlichen Dank für deine Insights und ja.
Deinen Beitrag, vielen Dank. Und dann, ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich hätte gesagt, es hilft nichts, oder? Man muss weiterschauen, ja, in Zukunft schauen.
Wie gesagt, jede Krise ist eine Chance. Ich glaube, man muss es auch positiv sehen. Das ist jetzt für alle die, die noch mittendrin stecken, schwierig. Aber ich glaube, man muss auch nach vorne sehen, wie er sagt. Und das Positive mitnehmen und sagen, ja, wir sind in einem neuen Markt und mit dem Marktumfeld sollten wir umgehen.
Absolut. Und die Chancen werden wir nutzen.
Absolut.
Danke, Christoph.
Danke.
Vielen Dank. Danke, Sandra. Danke, Alexander.